Ja, das ist ja mit so viel Schuld und Schamgefühlen verbunden. Ne? Also das ist ja so eine riesige Hürde, darüber offen zu sprechen und zu sagen, ich habe da, glaube ich, ein Problem oder ich glaube, ich habe da irgendwie problematisches Verhalten oder ich nehme mir ja immer wieder vor, nicht zu trinken, ich schaff's aber gar nicht. Darauf bin ich stolz, dass ich das immer, dass ich mich nicht verbarrikadiert habe und dass ich nicht dachte, ich muss das alles alleine schaffen, auch wenn das oft das Gefühl war.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und heute zu Gast ist bei mir die liebe Betty. Betty ist 41, sie ist getrennt erziehende Mama und lebt seit über einem Jahr nüchtern. Und sie teilt heute mit mir, mit uns, mit euch ihre sehr, sehr, sehr bewegende Geschichte und ihr Weg in die Nüchternheit. Wir reden über alles Mögliche. Es geht um Co-Abhängigkeiten, es geht um auch härtere Drogen, Drogenkonsum und ja, letztlich ihre starke Perspektive auf diese ganzen Themen und noch um viel, viel mehr. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi Betty.
Hi Linda.
Hallo, herzlich willkommen im Podcast. Super cool, dass du da bist. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wollen wir direkt reinstarten? Also was hat deine Beziehung zum Alkohol geprägt? Also wie waren so deine ersten Kontakte mit der Substanz oder wie war es auch vielleicht zu Hause? So genau, wie bist du so aufgewachsen?
Ja, also ich bin mit Alkohol groß geworden quasi. Also der war in meinem Leben von Kindheit an immer präsent. Also alle in meiner Familie haben getrunken. Es gab halt sonntags so Frühschoppen, da wurde halt um 11 auch schon mal irgendwie Bierchen und Schnäpschen getrunken, ne, zum Fußball, zum Karneval, auch abends mal ein Feierabendbier und so. Also das, also ja, war so immer präsent um mich herum. Alle, also ich komme von so einem Dorf und da wurde immer viel fleißig fröhlich gefeiert. War ja sonst nicht so viel los und da hat man natürlich jede Gelegenheit genutzt, um irgendwie sich Spaß ins Leben zu holen. Und dann wurde dabei natürlich auch immer massivst viel getrunken auch. Also ich komme aus so einem Dorf im Osten und ich habe so einen Eindruck, also gut, das ist vielleicht auch in anderen Dörfern so, aber da, das war schon, also da gab es schon immer viel Alkohol. Also auch vor allen Dingen Schnaps und Bier und sowas. Ja, also ich bin damit groß geworden und das war für mich Normalität, dass man trinkt. Und ja, also das war auch so, dass meine Großeltern, also die waren so Weinliebhaber und da war das auch so was Feines, so was Edles irgendwie, dass man zum Essen so einen ganz ja, tollen trockenen Rotwein trinkt oder im Sommer einfach mal so einen ganz tollen Weißwein oder so. Und das wollte ich natürlich auch, als ich dann so älter geworden bin, dachte ich, boah, das ist toll, ne? Das ist so ein Zeichen von Erwachsensein. Hm. Also das hatte schon irgendwie einen Reiz. Und ich habe das nie negativ konnotiert oder bewertet irgendwie so. Das fing erst später an, dass so negative Aspekte in mein Leben gebracht hat. Genau.
Ja, und was war dann dein erster Kontakt? Hast du dann auch zum Wein gegriffen?
Also ich habe mit 15, so mit meiner besten Freundin damals, haben wir uns so eine Flasche Mädchentraube gekauft und die haben wir dann getrunken und sind danach irgendwie in die Disco gefahren, die einzige Disco, die es da weit und breit gab bei uns. Und da hatte ich dann auch irgendwann mal Absturz, also da hatte ich dann einfach zu viel von diesem süßen Zeug getrunken, habe das halt einfach überhaupt nicht vertragen und habe halt die halbe Nacht einfach nur gekotzt, lag da irgendwie über der Toilette. Oh Gott. Mir ging es furchtbar Hundeelend. Und das war dann auch das eine Mal und danach habe ich es eigentlich auch wirklich gelassen. Also ich habe danach kaum Alkohol getrunken, also mit 16, 17, 18, 19, ich habe das Zeug eigentlich dann gar nicht mehr wirklich angerührt. Also das war, diese erste Erfahrung war so ekelhaft, dass ich dann dachte, boah, nee. Lass ich.
Voll, also das ist ja voll gut, dass das dann so gewirkt hat,
ja, also
bei dir. Weil ich finde ja, manchmal ist es so, dass man sich das dann auch so antrainieren muss, dass, also auch beim Rauchen, ja, fand ich, war das so.
weil so richtig geschmeckt, also ich meine, dieses, wir haben natürlich diesen süßen Kram getrunken, ne?
Ja.
Weil das war das Einzige, weil wenn ich jetzt so als erstes ein richtiges Bier oder einen richtigen Wein getrunken hätte, das hätte mir garantiert auch nicht geschmeckt.
Nein. Was also, ist Mädchentraube? Ne? Ich kenne das auch gar nicht. Was
ist das? Das ist so ein ganz, ganz, ganz lieblicher Wein. Also okay. Wie so ein Dessertwein ist das, ja. Und den haben wir halt, also auch innerhalb von kürzester Zeit haben wir uns den da reingehauen und haben natürlich gemerkt, es wirkt was. Hat ja dann auch erstmal Spaß gemacht und das kippte dann aber, weil wir dann auch noch irgendwie da einen kleinen Feigling getrunken hatten und so und das war dann irgendwie too much.
Ja.
Nee, deswegen habe ich eigentlich wirklich, also bis ich so Anfang 20 war, wenig bis gar nicht getrunken.
Ja. Aber ganz kurz, haben deine Eltern das mitbekommen? Also du hast ja dann da irgendwie den Abstoß und hast dich übergeben deshalb und die haben schon mitbekommen, dass das von Mädchentraube war?
Ne, die haben nicht gefragt, wovon das war, aber also mein Vater war da noch ganz gut, also total süß eigentlich und hat mir dann noch einen Eimer neben das Bett gestellt und dann gesagt, ja, morgen geht's dir besser, lass es raus und so. Ja, die kannten das halt, ne? Also für die war das auch normal. Ich war 15, ne? Dann probiert man das halt aus. Und das wurde jetzt nicht irgendwie problematisch gesehen oder irgendwie nachher noch aufgegriffen oder diskutiert oder sowas. Also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Ja, ich bei mir eher auch nicht. Also und ich komme ja irgendwie aus einer ähnlichen ländlichen Situation so irgendwie. Das ist einfach, ich weiß auch nicht. Also normal. Da hat es einfach gefehlt an. Das war halt so, das war so normal halt. Ja.
Ja. Ja, das war wirklich völlig normal. Ja, und dann habe ich halt im Studium, klar, also dann Leute kennengelernt und dann hat man auch auf Partys einfach mal getrunken. Also ich habe immer nur zu Ausgehanlässen getrunken und auch nie zu, also es ist ein- oder zweimal vorgekommen, dass es irgendwie ein bisschen too much war, aber ansonsten hatte ich das eigentlich nie. Ich konnte auch immer stoppen. Ich habe dann auch gemerkt, wenn es jetzt irgendwie so schwummerig wird oder sowas, dann habe ich dann auch aufgehört. Ich habe dann erst so, ich würde sagen, so in den 30ern habe ich dann regelmäßig Alkohol getrunken. Alle in meinem Umfeld haben getrunken, regelmäßig zu Partys, auch im Alltag, zum Mädchentreffen haben wir uns dann irgendwie einmal in der Woche mittwochs getroffen. Das hat sich dann immer in meiner Wohnung abgespielt und da haben wir echt richtig gebechert. Also da waren wir Mitte 20 und da haben wir 4, 5, 6 Flaschen Wein haben wir leer gemacht. Und dann sind wir aber nächsten Tag auch wieder aufgestanden und uns ging es gut. Also wir hatten irgendwie auch fast nie einen Kater oder sowas. Also wir haben das einfach damals anders verstoffwechselt. Und da war das dann aber schon so Normalität, dass man regelmäßig trinkt. Also nicht jeden Tag, auf keinen Fall, aber regelmäßig einfach. Und dann, wenn, dann auch ordentlich. So. Und so, also bei mir war es so, ich habe immer Phasen gehabt, wo ich viel getrunken habe, also regelmäßig getrunken habe. Zwar nie bis zum Absturz und auch nicht Blackout oder sowas, aber es war einfach eine Regelmäßigkeit drin. Und dann habe ich auch gemerkt, puh, das tut mir gar nicht so gut. Dann habe ich auch immer wieder Pausen gemacht, also einfach mal so wochenlang einfach auf Alkohol verzichtet. Und dann gab es halt wieder irgendeine Gelegenheit, wo man dann wieder getrunken hat. Also es war in mir drin quasi immer schon auch so ein Gefühl oder auch so ein Impuls da, dass mir das eigentlich schadet. Und das ist eigentlich, dass ich eigentlich ein Bedürfnis nach einem gesünderen Lebenswandel habe. Und deswegen habe ich das für mich selbst auch immer wieder so unterbunden, zwischenzeitlich. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass das jetzt, oder doch, ich habe darüber nachgedacht, aber ich habe immer gedacht, naja, es ist ja jetzt nicht, ich habe ja jetzt kein Problem, weil ich muss ja nicht jeden Tag trinken und ich bin ja nicht der Penner auf der Parkbank und ich funktioniere ja und ich habe mein Studium abgeschlossen, ich habe relativ schnell auch angefangen zu arbeiten. Das hat ja alles funktioniert, ne? Und man vergleicht sich ja immer mit diesem Horror-Szenario-Bild. Und denkt dann, ja, es ist alles gut, ne? Und dann ist es aber schon so gewesen, dass ich auch mal alleine einen Wein getrunken habe. Oder dass ich auch darüber nachgedacht habe, dass ich dann dachte, oh, jetzt wäre es aber schön, ne? So zur Beruhigung oder einfach mal entspannen. Also da habe ich schon gemerkt, so mein Kopf denkt sehr, also immer häufiger so in Richtung Alkohol. So. Und ja.
Wenn ich noch einmal ganz kurz zurückspringen kann, deine Freunde so während der Jugendzeit, weil du meintest, du hattest eben diesen einen Absturz und dann hat es dich irgendwie so angewidert, haben die viel getrunken um dich herum, deine Freunde so als Teenager? Und
manche ja, manche nein. Also das war sehr unterschiedlich. Also ich hatte damals so eine ganz gute Freundin, die hat auch eher so wie ich, nur so vereinzelt getrunken. Was bei uns eher Thema war in der Jugend, war halt waren andere Drogen. Und das war vor allen Dingen Crystal Meth. Das war Ja, das kam ja so, weiß ich nicht, Anfang, Mitte der 90er, Ende der 90er kam das ja dann so über die Grenze in Tschechien und unser Dorf lag halt direkt an der tschechischen Grenze. Und das war dann relativ schnell präsent und das hat dann auch so in meinem Bekanntenkreis, im Freundeskreis und eben in meiner Familie ziemlich Raum gegriffen. Also meine Schwester hat dann damit angefangen, als sie 13 war. Und da habe ich das sehr präsent mitgekriegt und das haben viele gemacht. Also das haben sehr, sehr viele gemacht, auch bei mir in der Schule. Und das war schon, glaube ich, so raumgreifender, als so die Erwachsenen um uns herum mitbekommen haben. Die haben das, glaube ich, am Anfang überhaupt nicht realisiert, dass diese Droge da so voll in unserer Gegend eingeschlagen ist und super viele Jugendliche, die auch konsumieren. Und meine Schwester hat es dann halt auch richtig massiv gemacht und ist dann auch echt schnell abhängig geworden. Und also Crystal Meth ist eine Droge, die halt, also die war super billig und die wirkte, also wenn man da, ich weiß nicht, wie viel man da nehmen musste, aber man war da von einer relativ kleinen Menge 3 Tage wach und extrem leistungsfähig, kein Hungergefühl, kein Schlafbedürfnis, also das ist also eigentlich ein extrem leistungssteigerndes, also hat so einen leistungssteigernden Effekt und das haben bei uns in der Schule zum Teil auch Leute gemacht, um zu lernen. Also
Wahnsinn.
Und das ist so, die Effekte, also das kippt halt relativ schnell, weil man relativ schnell eben auch abhängig wird, also psychisch abhängig wird. Und das konnte man dann ganz gut beobachten. Also bei meiner Schwester war es so, die hat dann auch sehr schnell Gewicht verloren, die ist immer dünner geworden. Ja, die hat dann natürlich auch irgendwie Sachen verkauft von uns, um irgendwie an Kohle zu kommen, so, ne? Also so quasi Beschaffungskriminalität. Bei uns in der Schule waren auch Mädchen, bei denen man das wirklich so über Monate beobachten konnte, wie die so abgebaut haben, die immer dünner und dünner wurden und ja, einfach so kälter, kühler.
Wer hat da interveniert? Also wie haben die Lehrkräfte darauf reagiert? Wie haben jetzt auch vielleicht deine Eltern darauf reagiert? Wie ging es dir ja, mit der Situation?
Das also ist ja, meine Eltern haben das irgendwann realisiert, dass das ein Problem ist. Also dass meine Schwester diese Droge konsumiert und natürlich haben die versucht, sie in Hilfeinstitutionen zu bringen. Also ich glaube, haben die dann auch irgendwie einfach mal mit in die Drogenberatung geschleppt. Ja, die war damals halt extrem jung, ne? Also die war 13, 14, 15 so, die hat dann auch nochmal die Schule wechseln müssen und meine Eltern haben da eigentlich quasi, also das war eine schlimme Situation für die, das war der Kontrollverlust vor den Augen, man konnte da eigentlich wenig tun, weil es war natürlich trotz der Unterstützung, die meine Schwester dann halt zwangsweise angenommen hat, hat das natürlich nicht sofort funktioniert, ne? So, also es gab auch Situationen, ich glaube, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo meine Eltern auch mal einen Krankenwagen gerufen haben, weil meine Schwester dann, glaube ich, irgendwie auch so eine Art Nervenzusammenbruch hatte. Und die meinten dann, ja, wir können die jetzt mitnehmen in die Psychiatrie. Bei uns halt auf dem Dorf gab es ja auch noch nicht so wirklich, also es gab eine Institution, eine Psychiatrie, die quasi für die ganze Gegend zuständig war. Also die waren noch nicht mal auf Sucht spezialisiert, aber da sind die Leute halt auch hingekommen. Und die hatte einen extrem schlechten Ruf. Und alle haben immer erzählt, das muss ganz, ganz schlimm sein da. Da reden Leute mit ihren Socken, da sind nur Irre. Also da war natürlich auch eine mega krasse Angst da, auch bei meiner Schwester. Die wollte da nicht hin und die ist letztendlich auch nicht da hingekommen. Und die hat das dann, also versucht quasi auf eigene Faust hinzukriegen. Hat dann phasenweise, war sie dann auch abstinent. Dann ist die relativ schnell, ich glaube mit 16, nach ihrem Abschluss, ist die in die nächstgrößere Stadt gezogen, um da eine Ausbildung zu machen. Und da ist die dann, also dann war die natürlich aus der Kontrolle meiner Eltern, aus dem Blickfeld weg. Und da ist das, glaube ich, nochmal richtig abgegangen. Also ich war damals schon, ich war damals dann auch schon in Duisburg. Ich bin dann nach Duisburg gezogen zum Studium und habe das halt auch immer nur so am Rande mitgekriegt, beziehungsweise übers Telefon so, ne? Wir haben uns halt auch nicht so wahnsinnig oft gesehen.
Du bist 4 Jahre älter, oder? Oder wie?
Ja, 3, 4 Jahre, genau, stimmt.
Ja, das heißt, du hast das ja auch alles super bewusst mitbekommen. Ja, und
das war, also ich hatte da so eine Art Zwischenposition irgendwie. Ich habe da auch immer versucht zu vermitteln zwischen meiner Schwester und meinen Eltern und habe sie natürlich unterstützt, so gut ich das konnte. Habe ihr natürlich auch gesagt, dass ich mir mega Sorgen um sie mache und dass das wirklich problematisch ist. Aber ich habe so richtig gefühlt, dass das jetzt so ein Monsterproblem ist, habe ich auch nicht, weil ich selber noch so jung war, weil das in meinem Umfeld auch total normal war, weil das super viele Leute auch gemacht haben. Ich selber habe es zum Glück nie gemacht. Ich habe immer die Finger davon gelassen, weil ich, also ich hatte immer, also mir war das nicht geheuer. Irgendeine Instanz in mir hat da Gott sei Dank interveniert und gesagt, nee, lass mal die Finger davon. Also ich wusste, das ist nicht gut, was da passiert, aber so richtig realisiert habe ich es auch nicht. Und ich stand da irgendwie so zwischen den Stühlen irgendwie auch, habe da immer versucht zu vermitteln.
Ja. Wurdet ihr aufgeklärt in der Schule?
Nein.
Über die Droge? Gar nicht. Also ich finde das einfach so krass.
Nee.
Ich finde das einfach wirklich krass. Geht es jetzt um das Thema Alkohol oder andere Substanzen? Also da muss doch eine Schule reagieren.
Ja.
Also wenn man merkt, das ist ein Problem und es betrifft so viele, ja, und hier werden der Reihe nach Mädels und Jungs immer dünner und so weiter.
Also ich kann nicht ausschließen, dass es da vielleicht so Interventionen gab, dann aber eben so eher im Stillen mit den betroffenen Schülern.
Hm.
Das weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Lehrer da auch jemanden drauf angesprochen hat, aber nicht so, dass ich das jetzt bewusst mitbekommen hätte. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, wie krass diese Droge eigentlich ist und wie präsent die eigentlich auch in unserem Umfeld war, das kam erst Jahre später, als ich auch schon eine Weile in Duisburg gewohnt habe. Das weiß ich noch, weil wir Freunde von meiner Familie, von meinen Eltern, die hatten einen Sohn, der war ja viel jünger als ich, und der hatte dann auch ein Problem damit. Und da war das dann erst so, dass das wirklich angekommen war auch. So bei anderen Leuten auch, ne? Also bei den Erwachsenen auch. Die haben da einfach auch oft weggeguckt. Die haben das nicht so richtig realisiert, weil natürlich wurde dabei auch immer getrunken, ne? Und die hatten keine Ahnung. Also die wussten überhaupt nicht.
Vielleicht auch einfach keine Ahnung, was das ist. Also so wenig damit anfangen können.
Ja.
Also was ein Kater ist oder betrunken zu sein, das weiß man halt. Man weiß, was es heißt, zu rauchen und vielleicht auch noch zu kiffen.
Mhm.
Aber da hört es ja vielleicht auch dann für viele irgendwie auf.
Ja, also ich glaube,
und
ja, es war neu.
Und das ist dann auch immer, ja, also wir hatten irgendwie bei uns an der Schule mal so jemanden, der vorbeikam und uns erzählt hat, dass Rauchen nicht schädlich ist. Also ich habe zu der Zeit auch schon geraucht, und das war für uns, also wir haben das auch nicht ernst genommen, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Aber ich denke, einmal, dass jemand vorbeikommt und einen Vortrag hält, reicht sicherlich nicht, um ein Bewusstsein bei Jugendlichen zu schaffen für das Thema.
Ja.
So, das ist, also insbesondere, wenn Kids dann irgendwie schon da drin feststecken, also da brauchst du einfach viel, viel mehr Maßnahmen.
Ja.
Aber danke fürs Teilen und natürlich sehr bewegende Geschichte. Mhm. Wie geht's deiner Schwester heute?
Ja, geht's sehr gut. Sie hat das quasi selbstständig auch aus dieser Sucht herausgeschafft, also hat sich von dieser Substanz dann auch wirklich lösen können. Das hat aber auch ein paar Jahre gedauert. Ist aber dann in die klassische Suchtverlagerung gefallen und ist dann halt, hat dann Probleme mit dem Alkohol bekommen. Und bis wir das wirklich realisiert haben in der Familie, das hat auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Also, dass wir wirklich realisiert haben, dass ihr Trinkverhalten anders ist als unseres. Weil das war dann immer eben auch so auf Familienfeiern, dass sie dann wirklich sehr, sehr schnell getrunken hat, dass sie auch nicht aufhören konnte, dass sie eigentlich auch immer so viel getrunken hat, dass es irgendwie zu einem Kontrollverlust gekommen ist. Dass sie eben dann auch so unzuverlässig war in bestimmten Situationen, nicht kam, obwohl sie eigentlich angekündigt hatte, sie kommt. Und irgendwann war das aber dann offen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das aufkam, dass wir das dann wirklich so richtig realisiert haben, okay, sie hat ein Alkoholproblem. Aber irgendwann war das klar. Und dann gingen so Jahre ins Land, wo es immer wieder auch Abstinenzversuche gab, Rückfälle gab, wo sie dann auch in der Klinik war, also wo sie Entzüge in der Klinik gemacht hat, wo sie dann in Langzeittherapie war, in ambulanter Therapie. Also sie hat dann wirklich über Jahre so verschiedene Anlaufstellen auch genutzt, die ihr phasenweise auch immer mal wieder eine stabile Phase so ermöglicht haben, die, wo sie wirklich auch über längere Zeit abstinent war, aber sie ist trotzdem immer wieder auch reingefallen, also hatte einfach immer wieder Rückfälle. Und es ging halt einmal, das weiß ich auf jeden Fall, so weit, dass sie fast gestorben wäre. Also da war sie, da hat dann irgendwie der ehemalige Freund von ihr meinen Vater angerufen und gesagt, du musst jetzt hierher kommen, die kommt nicht mehr hoch. Die liegt seit 3 Tagen im Bett und trinkt. Und da hat mein Vater sie dann abgeholt und hat sie in die Klinik gebracht. Und die wäre fast gestorben. Also die hätte sich tot getrunken. Also das war wirklich, die hatte, ich weiß nicht, wie viel Promille die hatte, als sie da eingeliefert war, aber das war wirklich Grenze. Und ja, also ich glaube, danach hat sie das dann schon immer geschafft, auch immer wieder so sich selbst von dem allerschlimmsten Absturz abzuhalten. Also sie hat unfassbar viele Kräfte entwickelt und hat natürlich auch in den Therapien immer mehr Skills gelernt, so wie sie mit bestimmten Dingen umgehen kann, wie man mit Rückfällen umgeht. Sie hat es dann auch immer offen gemacht. Am Anfang hat sie es noch verheimlicht, wenn sie einen Rückfall hatte. Irgendwann hat sie es offen gemacht, das war super. Dann konnten wir auch einfach anders damit umgehen. Ich hatte mit ihr eigentlich immer so eine sehr enge Verbindung. Also sie hat mich auch meistens angerufen, wenn sie einen Rückfall hatte. Ich habe das meistens schon vorher immer gespürt. Es war echt seltsam. Ich habe immer, wenn ich viel an sie gedacht habe, wusste ich, oh, irgendwie, sie meldet sich gerade schon wieder seit 2 Wochen nicht mehr. Irgendwas ist da. Ja, und das hat aber dann so dazu geführt, dass mit jedem Rückfall, den sie hatte, sie aber immer wieder, also sie hat sich immer wieder hochgerappelt, hat immer wieder Megakräfte irgendwie wachrufen können und hat das dann wieder geschafft, sich zu stabilisieren und hat auch mehrere Ausbildungen gemacht, hat auch immer wieder einen Job gefunden. Also sie war immer so auf der Kippe und es sind viele Dinge auch schiefgegangen und sie hat auch viele Dinge dann verloren. Aber sie hat sich immer wieder zurückgekämpft und jetzt, also dann, ich weiß gar nicht, seit wann sie bei den AAs ist, aber seitdem sie das macht, ist sie wirklich sehr stabil. Also jetzt auch schon wieder über ein Jahr wirklich komplett nüchtern. Die hatte noch mal einen Rückfall, wo sie aber auch sehr schnell dann interveniert hat und auch ganz klar schon gesagt hat, okay, ich gehe jetzt ganz offen damit um. Es passiert, ich konnte stoppen, super. Und jetzt fangen wir wieder von vorne an. So.
Echt beeindruckend, wirklich. Ja. Also ich finde das so, es ist ja eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja.
Wie bist du damit umgegangen, auch als Angehörige?
Ja, man leidet mit, ne? Also das ist einfach so. Man kann im Grunde ja nicht viel tun. Also was ich tun konnte, und das war auch immer gut, dass ich diesen Kontakt so zu ihr halten konnte, ne? Also dass wir da einfach immer im engen Austausch waren, viel darüber geredet haben, sie halt auch immer ehrlich mit mir war, das war super wichtig. Das hat mir aber auch geholfen. Das hat mich in gewisser Weise auch entlastet, weil ich mir eben nicht...
Die Ehrlichkeit.
Ja, extrem.
Ja, du musst nicht spekulieren, du musst nicht auf Suche gehen, was ist jetzt vielleicht und wie groß ist das Ausmaß, wenn man weiß, okay, man weiß wirklich Bescheid.
Ja, genau. Also das hat mir wirklich geholfen, auch besser damit umzugehen. Aber natürlich ist es so, dass man, wenn man das seit der Kindheit irgendwie erlebt, dass ich in mir, das weiß ich jetzt selber, das habe ich vorher auch nicht gecheckt, natürlich so co-abhängige Strukturen in mir entwickelt habe, ne, die ich in alle meine Beziehungen mitgenommen habe.
Ja, wie haben sich die ausgedrückt?
Ja, so dieses ständige Sorgen um den anderen, auch so die Tendenz, den Menschen Dinge abzunehmen, sich um Sachen zu kümmern, die sie vielleicht selber nicht mehr hinbekommen, ne? Ja, ich habe einfach auch, sage ich mal, so eine Art Beziehungsmuster entwickelt, dass ich mir in Beziehungen auch immer quasi Männer angezogen habe, die damit ein Problem hatten. Also auch wenn es vielleicht nicht von vornherein offensichtlich war, aber es hat sich dann meistens auch herauskristallisiert, dass die in irgendeiner Form nach irgendwas süchtig waren. Das heißt, ich habe, also das ist so eine Struktur, die man so ausbildet und irgendwie zieht man das an, beziehungsweise man wird von Menschen angezogen, die das so mitbringen, weil das eben was sehr Bekanntes und Vertrautes auch mitbringt, so, ne? Bis ich das gecheckt habe, hat auch noch mal eine Weile gedauert. Ja, also eigentlich habe ich das erst gemerkt.
Aber du hast es gecheckt?
Ja, in meiner eigenen Nüchternheit. Da ist mir das erst richtig bewusst geworden, ja.
Ja. Großartig.
Ja.
Das ist, das finde ich sehr, sehr spannend. Wollen wir da weiter einhaken?
Ja, gerne.
Wie ist dann dein Weg weitergegangen? Also du hast gemerkt, in den 20ern im Studium, was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
Ich habe Sozialwissenschaften studiert bin dann irgendwie in der sozialen Arbeit gelandet.
Also auch einer helfenden Arbeit.
Ja, Ganz genau. Ja, also ich glaube, so einen kleinen Helferkomplex habe ich auf jeden Fall. Das habe ich aber mittlerweile ganz gut so für mich austariert, dass ich auch weiß, an welchen Stellen es wichtig ist, Grenzen zu setzen und mich selbst nicht zu übergehen.
Da kann die soziale Arbeit ja auch eine echte Chance sein, zu sagen, okay, das sind meine Kompetenzbereiche und darüber hinaus bin ich auch einfach nicht für die Person verantwortlich.
Ganz genau, richtig. Aber das musste ich auch erst lernen. So, aber jetzt komme ich damit sehr, sehr gut zurecht. Ja, also es ging so, wie gesagt, ich habe immer wieder phasenweise auch viel getrunken. Alle um mich rum haben getrunken. Und irgendwann, also ich habe immer wieder auch diesen Moment gemerkt, wo ich dachte, boah, es ist eigentlich zu viel. Ich habe zuletzt mal in meinen alten Tagebucheintragungen so rumgeblättert und da stand oft drin, das ist erstaunlich oft drin, ich will eigentlich weniger trinken. Also da stand oft der Vorsatz drin, boah, ich muss echt mal wieder ein bisschen gesünderer Lebenswandel. Also dieser Impuls war immer da, auch wenn ich nie so das Gefühl hatte, ich bin süchtig. Aber jetzt rückblickend würde ich sagen, war ich auf dem allerbesten Weg hin zu einer psychischen Abhängigkeit auf jeden Fall. Und irgendwann, ich weiß, es war nicht geplant, es war einfach, kam so aus dem Nix, es war so, ja, Silvester, Weihnachten, viel gegessen, natürlich auch was getrunken und ich war so sitt und so satt und dachte so, boah, nee, ich mache jetzt mal irgendwie einen Monat alkoholfrei, so Dry January, ganz klassisch eigentlich, ne? Und habe das einfach gemacht und dann habe ich gemerkt, nach diesem Monat, boah, das tut mir richtig gut, mir geht's super. So, und dann habe ich irgendwie gedacht, habe ich noch irgendwie Geburtstag gefeiert, habe da auch noch was getrunken und war einmal mit meinen Freundinnen noch aus bei so einem Theaterstück, das da witzigerweise Rausch hieß, wo wir uns auch wirklich nochmal richtig alle berauscht haben. Und das war wirklich auch ein schöner, rauschiger Abend, berauschender Abend. Aber das war das letzte Mal, dass ich was getrunken habe. Und danach habe ich einfach gesagt, ich lasse es jetzt einfach. Es kam einfach, ich habe einfach irgendwann nicht mehr damit angefangen. Ich habe einfach gedacht, nee, mir tut das so gut, ich fühle mich so viel besser, ich lasse es jetzt einfach. Und das ist jetzt über ein Jahr her.
Wow, gratuliere.
Ja, danke schön.
Nein, das ist so toll und es darf sich ja auch so leicht anfühlen einfach,
ja,
oder?
Also ich war selber auch überrascht, also ich hatte viel auch drüber gelesen, also ich habe mich viel informiert, ich habe viel Podcasts gehört, ich habe viel Bücher gelesen und so und habe auch viel von dieser Pink Cloud gehört, so, ne, wie toll das ist, wenn man dann auf einmal nüchtern ist. Und das war am Anfang bei mir auch so, ich war extrem euphorisch und dachte, oh mein Gott, das ist ja das Allergeilste, der beste Zustand der Welt und wollte auch alle, natürlich alle bekehren, dass sie unbedingt jetzt auch aufhören müssen zu trinken, ist ja klar. Bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, okay, halt mal schön den Ball flach, jeder entscheidet das für sich, ja, wie er das macht und wie er das will.
Absolut.
Aber ja, so die Langzeit, also die positiven Effekte, die waren einfach so präsent und ich habe einfach gemerkt, wow, ich habe so viel erkannt dann auch. Und mir sind wirklich Dinge bewusst geworden, Beziehungsmuster, so eigene Anteile, die ich schon, also mit denen ich immer Probleme hatte. So, das kam alles so hochgeploppt. Da war auf einmal eben nicht mehr dieser Schleier da, der das immer so ein bisschen abgebremst hat. Das kam auf einmal alles hoch, war natürlich auch anstrengend und schmerzhaft. Und ich habe viel geheult in dem letzten Jahr, extrem viel geheult. Ich habe mein Leben verändert. Also ich habe mich von meinem Partner, Ex-Partner getrennt, auch räumlich getrennt, bin umgezogen. Ich habe vor 2 Jahren auch einen neuen Job angefangen. Gut, das hatte jetzt nichts mit der Nüchternheit zu tun, aber habe mich da auch wirklich richtig rein, also drauf eingelassen, auch so emotional. Und habe richtig gemerkt, okay, das ist jetzt neues Leben, neues, ja, einfach ein Neuanfang. Ich starte jetzt nochmal neu durch. Und das wirklich klar und im vollen Bewusstsein und natürlich auch als Mama. Und das ist ja auch, ich bin Mama von einem 6-jährigen Sohn. Das war halt auch für mich ein wirklich ausschlaggebender Punkt, worüber ich viel nachgedacht habe, weil ich eben dann eben nochmal meine eigene Kindheit so reflektiert hat und wie das war, das so zu sehen, dass alle trinken. Und ich weiß, in meiner Familie sind mehrere am Alkohol gestorben. Also ich hatte 2 Großcousins, die sind mit Mitte 40, sind die gestorben am Alkohol. Der eine, weil er wirklich Leberzirrhose hatte und der andere, weil er betrunken die Treppe runtergefallen ist. Und auch mein Großonkel, also wirklich viele in meiner Familie, wo klar war, dass die schwere Alkoholiker sind. Und ich habe einfach gedacht so, und dann eben meine Schwester, die Geschichte mit meiner Schwester, die sich aber auch da rausgekämpft hat und so sehr auch ihre Nüchternheit zelebriert hat und mir auch immer so sehr, also mich hat mich sehr viel daran teilhaben lassen, wie schön das eigentlich auch ist. Hat mich da auch sehr inspiriert. Und dann dachte ich so, ich möchte meinem Kind nicht vorleben, dass das normal ist, jeden Tag zu trinken oder ständig zu allen Anlässen Alkohol zu trinken. Und ich wusste dann eben auch, ich habe das Buch von Nathalie Stüben gelesen, Frauen und Alkohol, und ich bin ausgerastet. Ich dachte so, boah, das wusste ich alles nicht, wie krass das Zeug eigentlich ist, wie schlimm und was das alles mit uns macht. Also mit dem Körper, mit dem Gehirn, mit der Seele, mit der Psyche. Und dann wusste ich all diese Dinge und dann dachte ich, nee, also das kann ich nicht mehr als Normalität verkaufen, mir selber nicht, und ich will es auch meinem Kind nicht vorleben. Ich will klar präsent sein und ich will für ihn wirklich ansprechbar sein, auch emotional verfügbar sein. Und das, als ich getrunken habe, ich habe ja auch getrunken, als er klein war, ein Baby war. Ich war sicherlich oft nicht so die Mama, die ich eigentlich hätte sein wollen oder können, und war auch öfter mal gereizt. Klar, wenn man einen Kater hat, ist man nicht voll da. Ne? Dann ist man einfach nicht in seiner Kraft. Und das wollte ich nicht mehr. Also da habe ich echt gedacht, nee, ich will für mein Kind einfach ein gesünderes Leben führen. Das mit dem Rauchen steht noch auf der Liste. Irgendwann kommt das auch. Ja.
One step after the other.
Ganz genau. Ja.
Es muss nicht alles zur gleichen Zeit passieren. Ja. Es klingt wunderschön. Man kann dir einfach nur die ganze Zeit gratulieren, wie du das alles meisterst und leistest und mit was für einer Leichtigkeit irgendwie du auch darüber sprechen kannst. Das ist auch eine große Stärke, oder? Also
ja, das ja, war nicht also immer so. Also es war nicht immer leicht, aber ich mit meiner Schwester habe ich viel gesprochen so, und sie sagt auch, das Teilen ist wichtig, und je mehr man das tut, desto leichter fällt es auch, mit Menschen darüber zu reden und eben auch klar zu machen, dass das so viele Menschen betrifft, ne? Dass das so viele Menschen betrifft und das oft unter dem Deckmantel des, naja, es macht ja Spaß und ist ja alles ganz toll und wir verherrlichen das ja sowieso alles, passiert, und wie viele da vielleicht doch schon leiden oder einen Leidensdruck haben und das keiner richtig mitkriegt, ne? Oder Angst haben. Ja, das ist ja mit so viel Schuld und Schamgefühlen verbunden. Ne? Also das ist ja so eine riesige Hürde, darüber offen zu sprechen und zu sagen, ich habe da, glaube ich, ein Problem, oder ich glaube, ich habe da irgendwie problematisches Verhalten, oder ich nehme mir immer wieder vor, nicht zu trinken, ich schaff's aber gar nicht. Da sind die Hürden wirklich hoch, offen zu sein und zu sagen und sich jemandem anzuvertrauen. Und das andere ist natürlich auch, wie die Gesellschaft damit überhaupt umgeht und wie das eingebettet ist, das Trinken an sich, vor allen Dingen in Deutschland. Das macht es natürlich auch nochmal doppelt schwer, offen darüber zu reden, weil es halt auch echt krass verherrlicht wird an vielen Stellen oder einfach immer relativiert wird und du dich ja wirklich, also ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ist ja Alkohol die einzige Droge, für die man sich rechtfertigen muss, dass man sie nicht nimmt.
Damit einhergeht auch, dass man dieses Leid, was man durch den Alkohol hat, sei es jetzt klein oder groß, ganz egal, aber man hat so das Gefühl, oder ich hatte lange das Gefühl, das ist halt so, das gehört zum Leben dazu. Also diese Kater, die gehören einfach zum Leben dazu. Es gehört irgendwie einfach dazu, ja, dass ich so verlorene Tage habe, an denen ich mich irgendwie halb tot durch die Arbeit schleppe, das gehört einfach dazu. Weil allen anderen oder so vielen anderen geht's auch genauso. Und das ist ja ein totaler, das gehört überhaupt nicht, also warum sollte das dazugehören?
Nee, warum sollte das normal sein? Ganz genau, ja. Warum zum Henker soll es normal sein, dass wir uns beschissen fühlen? Das ist doch
so Banane. Ja, das ist komplett Banane. Es ist, voll, aber ja, weil ja, alle anderen um einen herum halt eben das auch machen und dann denkt man, okay. So, ich muss in die Schule gehen, ich muss irgendwie, ich weiß auch nicht, meine Miete zahlen, ich muss meine Steuern zahlen, ich muss was essen, ich muss auch was trinken. Und nein, muss man nicht. Also muss mit dem Trinken nicht. Jetzt.
Ja, und das ist sowas. Und das Krasse ist, ich konnte mir vor 5 Jahren nicht vorstellen, nicht mehr zu trinken. Das war unvorstellbar für mich. Da habe ich gedacht, wie soll das gehen? Also das geht ja nicht. Alle trinken immer überall. Und ich habe ja dann keinen Spaß mehr. Wie soll ich dann noch Spaß haben? Das war für mich wirklich nicht vorstellbar. Es kam nicht in meiner, in meinem Gehirn, hatte ich ein Bild dazu oder ein Gefühl dazu. Und das kam halt erst durchs eigene Erleben, dass ich wirklich gemerkt habe, ich brauche das gar nicht. Es ist im Gegenteil, es ist sogar so, es ist ohne viel, viel schöner. Viel bewusster zu sein, viel klarer zu sein. Jedes Mal, wenn ich von irgendeiner Party, und ich bin auch feiern gegangen, also ich musste mich jetzt auch nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten fernhalten oder irgendwelchen Settings oder sowas, weil ich jetzt nicht so diese Art von Suchtdruck oder sowas hatte. Das ist bei manchen, also bei vielen Menschen natürlich anders. Die müssen sich da wirklich fernhalten erstmal davon. Das war jetzt bei mir nicht so. Und ich habe irgendwie alles auch genauso gemacht wie vorher. Und habe dann immer, wenn ich dann irgendwie nach Hause gekommen bin, habe ich mich schon gefreut und dachte so, geil, morgen stehst du auf und hattest mega Spaß und du hast keinen Kater. Wie genial ist das denn?
Ja, das ist das Allerbeste.
Das Beste.
Ja.
Das ist das Allerbeste. Ja,
ja, ich finde, nüchtern werden, also dieses, es ist einem irgendwie nicht bewusst, es ist so, bei mir zumindest so, es ist einem nicht bewusst, aber irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und es ist so schwer zu greifen, weil ich habe das auch mal irgendwann im Podcast erzählt, ich habe einen Tagebucheintrag gefunden von mir, da war ich 14 und da war auch ein Neujahrsvorsatz, weniger Alkohol trinken, was ich krass, total krass, also Hammer. Weniger schon dort zu trinken. Und ich habe auch nicht täglich getrunken, sondern eben so am Wochenende auf Partys und ich war auch schon sehr, sehr früh halt feiern und alles, auch... Ich hatte halt die Freunde und dann ist das halt so. Und eben auch am Land groß geworden und so weiter. Aber irgendwie, das ist einem so früher schon, man weiß, man möchte in die Richtung was verändern, so früh schon. Und dann dauert es so viele Jahre und immer wieder kommen aber eigentlich so Erkenntnisse, boah, ich sollte das sein lassen. Und ich weiß noch, ich habe 2015 mit dem Rauchen aufgehört. Und das war mir total wichtig, weil ich wollte einfach keine Raucherin mehr sein und später auch, das war für mich ein Riesenthema. Also dieses, ich habe mir da sehr viel Zeit genommen, ich habe dieses Buch gelesen von Ellen Carr, habe es erst gar keinem erzählt, weil es mir so peinlich war, weil es irgendwie so ein Selbsthilfebuch war und das ist ja auch, jetzt nicht super mega toll geschrieben, aber also es ist eins der wichtigsten Bücher für mich und ich find's gut, es ist zugänglich und die Wiederholungen, finde ich, machen auch Sinn, weil es braucht irgendwie diese Gehirnwäsche.
Ja.
Genau, und habe es dann auch geschafft mit dem Buch. Vorher, ohne das Buch ging das nicht. Und dann war ich ohne Zigarette und mir war total wichtig, aber nicht sofort den Alkohol irgendwie sein zu lassen oder so. Und ich habe dann aufgehört zu rauchen und dann das erste Bier getrunken und dann in dem Moment gemerkt, ach, das ist das Nächste. Das ist mein nächstes Problem. Und das habe ich so ganz bewusst gedacht und dann wieder jahrelang verdrängt.
Ja.
Also es ist, ich weiß auch nicht, also das ist dann irgendwie so passiert und dann war es so, aber wieder...
Ja, so geht's mir halt mit dem Rauchen im Moment auch. Also es ist voll präsent bei mir, dass ich will es eigentlich auch aufgeben. Ich habe auch schon mal ein Jahr geschafft, tatsächlich.
Wow.
Dann habe ich wieder angefangen.
Ja, weil das hast du ja geschafft.
Ich bin auch nicht so eine regelmäßige. Ja, genau. Also ich kann es auf jeden Fall. Also die Skills sind ja da. Und ich rauche zum Glück auch nicht super regelmäßig. Also ich bin jetzt nicht so eine täglich Raucherin. Und ich kann auch mal 3 Wochen gar nicht rauchen. Das passiert mir auch manchmal. Einfach so. Aber ich weiß, ich will das halt auch angehen eigentlich. Aber dann ist das vielleicht eine ganz gute Empfehlung mit diesem Buch. Dann
mir hat das Buch extrem geholfen. Also ich empfehle dieses Buch jedem. Ich habe es auch immer verliehen und so. Also genau. Und man muss sich einfach auch drauf einlassen und das irgendwie dann so 100% ernst nehmen und dann auch mit der, er wiederholt sich halt ständig, da muss man irgendwie den Sinn drin sehen. Er macht so ein bisschen, er hat ständig diese Wiederholungen, ist sehr easy geschrieben und so, aber mir hat es sehr, sehr geholfen.
Okay.
Und es ist irgendwie spannend. Und ich glaube schon, dass mit mehr Aufklärung einfach dieser Weg sich verkürzt. Also für viele, denke ich. Natürlich nicht für alle.
Weil diese Abhängigkeit an sich ist ja, es gibt nicht nur das Schwarz und das Weiß. Es gibt nicht, ich trinke und bin überhaupt nicht abhängig und ich trinke und bin der schwerste Alkoholiker und brauche morgens schon meinen Schnaps, damit ich überhaupt funktioniere. Sondern das ist halt so ein krass weites Spektrum. Und was viele eben auch nicht wissen, die denken ja, dass man nur abhängig ist, wenn man körperliche Entzugserscheinungen hat, was ja einfach nicht stimmt, weil diese psychische Abhängigkeit ja genauso gefährlich ist und ja irgendwann dahin führen kann, dass man eben dann auch körperlich abhängig wird. Und das ist ein langer Weg. Manche gehen den über Jahrzehnte, bis die checken, oh, jetzt ist es aber, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt schränkt das so massiv mein Leben ein oder es hat so, so viele negative Folgen, dass ich da jetzt wirklich mal drüber nachdenken muss. Und ich glaube auch, dass wenn wir mehr darüber wissen, wie das wirkt, warum das eingesetzt wird, ne? Warum trinke ich überhaupt? Also das ist ja auch eine total wichtige Frage, die ich mir irgendwann auch stellen muss. Warum trinke ich persönlich? Was ist eigentlich die Funktion, die Alkohol für mich erfüllt? So, und was sind das für Situationen, in denen ich dazu greife und wieso brauche ich diesen Stoff dafür? Ne? Was ist da los?
Was waren das für Situationen?
Was fehlt da vielleicht auch?
Was waren das für Situationen?
Also bei mir ist es wirklich, also Entspannung auf jeden Fall.
Ja.
Also wenn man sehr einen sehr aufgeregten, langen Arbeitstag hatte oder so, also Spaß, klar, war das Erste, um Spaß zu haben, und dann geht man mehr aus sich heraus, man ist euphorischer am Anfang, ne? Man redet total viel. Also das hat bei mir auf jeden Fall immer auch so gewirkt und das habe ich auch geliebt, diesen Effekt. Das war so die erste Motivation, sage ich mal, als jüngerer Mensch. Und dann war es aber, je älter ich wurde, mehr dieser, oh, das entspannt mich. Und dann war es auch oft so vor Problemen, die man selber eben hatte, sei es jetzt Beziehungsprobleme oder irgendwie in der Arbeit, im Job irgendwie so, dass es so eine Art Flucht war. Also, dass ich das eingesetzt habe als Fluchtmittel quasi, als Fluchtfahrzeug in eine Welt, wo ich diese ganzen negativen Emotionen nicht mehr spüren muss. Ne? Also, das war so ein Unterdrücker auch einfach von negativen Emotionen. Und das ist natürlich ab einem bestimmten Moment echt gefährlich.
Ja, und leider kommen sie halt doppelt so schlimm zurück zu einem.
Ganz genau. Also auch so dieses, ich weiß, dass viele Menschen ja auch trinken, weil sie sich depressiv fühlen, aber vielleicht sind sie auch depressiv, weil sie trinken, weil das ist ja eigentlich eines der größten Mittel, das macht ja so traurig eigentlich.
Total,
und so.
Total.
Ja, also verstärkt auch Ängste, also auch gerade so Menschen, die so mit Ängsten Probleme haben, ne? Also das kommt ja wirklich, das macht ja alles wirklich nur noch viel, 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 viel schlimmer. Das ist wie so eine Abwärtsspirale, die sich gegenseitig dann so anfeuert und man trinkt wieder, damit man sich beruhigt und dann geht es einem nachher wieder schlechter und dann trinkt man wieder.
Und es ist so tricky, weil im ersten Moment wirkt es halt angstlösend und im ersten Moment wirkt es euphorisierend, aber im zweiten Moment halt nicht mehr und das Gehirn man muss das erstmal verstehen, wie das wirkt und da sind wir wieder beim Wissen und der Aufklärung. Weil wenn ich das weiß und wenn ich darauf meine Aufmerksamkeit lenke und einfach auch vielleicht trinke, aber das einfach mal beobachte, wie das auf mich wirkt, dann und auch ganz wertfrei, dann komme ich vielleicht drauf und sehe das dann, kann das dann auch an mir beobachten und nehme dann vielleicht bewusst Abstand oder verändere meinen Blick. Und wie gehst du dann heute mit herausfordernden Situationen um, wenn du eben Alkohol nicht mehr hast? Also wenn du es zur Entspannung getrunken hast, um sozial zu interagieren etc.?
Ja, ich habe die große Fülle der meiner eigenen Kraft eigentlich wiederentdeckt, kann man so sagen. Also ich habe gemerkt, dass ich ja gar nicht sterbe, wenn ich meine Gefühle fühle und dass es völlig okay ist, auch mal eine Nacht durchzuheulen oder auch mal verzweifelt eine Freundin anzurufen oder auch gerade einfach mal Angst zu haben. Und ich habe das, ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach gedacht, ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein und fühle das einfach alles. Und dann habe ich rausgefunden, oh krass, das geht ja dann auch irgendwie weg. Also es bleibt nicht und ich fühle einfach alles, was ich immer weggedrückt habe, fühle ich jetzt einfach und gebe dem so Raum und sage, es ist voll okay, es ist völlig in Ordnung, dass ich das jetzt fühle, das darf jetzt auch alles da sein und ich gehe da jetzt einfach rein, setze mich da mit diesen Gefühlen hin und gucke mir das an und danach geht es mir besser. Und natürlich, also ich habe so zur Entspannung mache ich Yoga, ich gehe viel raus, ich gehe gerne spazieren, ich fahre viel Fahrrad. Also Bewegung ist sowas, was mich super krass entspannt auch und ich akzeptiere jetzt auch einfach mal, dass ich nicht im Socializing-Modus bin und dass ich einfach auch mal Treffen absage, weil ich merke, mir ist heute einfach gar nicht nach Gemeinschaft oder so, ich bleibe halt einfach auch immer zu Hause so und ich habe zum Glück auch ein Umfeld und einen Freundeskreis, die alle so damit umgehen können, dass das total entspannt für alle ist. Also keiner ist da jemals irgendwem böse, wenn der sagt, boah, Leute, mir ist heute einfach nicht danach, ich brauche einfach Ruhe oder ich bin traurig oder so. Also wir sind da sehr supportive. Und das Schöne ist, dass in meinem Freundeskreis mehrere Freundinnen quasi zeitgleich auch mit mir aufgehört haben zu trinken, auch ungeplant und einfach auch so, weil sie irgendwie auch gemerkt haben, ja, das bringt mir irgendwie auch nichts so, ne? Und es ist so, ja, und das war so schön, weil wir uns dann auch so austauschen konnten darüber und einfach auch gemeinsam ausgehen, ohne eben Alkohol zu trinken. Gibt's halt alkoholfreies Bier oder einfach mal, oder wir haben uns auch mal einfach alkoholfreie Cocktails oder sowas gemacht und haben das uns ganz nett angerichtet und, ne, haben das auch genießen können. Also das Leben hat natürlich Höhen und Tiefen und es ist auch nicht immer leicht und man ist auch mal verzweifelt oder mal sehr traurig oder mal ängstlich oder so, aber das ist okay. Also das gehört irgendwie dazu und ich kann das jetzt einfach so annehmen irgendwie, ich weiß nicht.
Es ist so schön. Ja. Es ist echt unendlich schön, was du erzählst und ich bin so gerührt und kann es auch so gut nachvollziehen, weil mir geht es da total wie dir. Und ich finde, manche Probleme lösen sich schon einfach, wenn man aufgehört hat zu trinken. Also man dachte immer auch manchmal, man hat so irgendwie dieses oder jenes Problem und das hat man gar nicht. Also ich weiß, so, dass das...
Das
ja, das ist irgendwie... bin ja gar nicht so...
Das ist tatsächlich
total,
so.
Ich bin gar nicht total verwirrt die ganze Zeit. So, ich bin ja oder extrem labil. Oder fühle mich einsam. Ich finde, Einsamkeit war auch immer eines meiner großen Gefühle, die eigentlich weggegangen sind, seitdem ich aufgehört habe zu trinken. Ich habe mich oft, obwohl ich viele Bekannte hatte und immer unter Leuten war, einfach oft so in mir einsam gefühlt. Und so irgendwie, ich weiß auch nicht, ja, und das ist auch verschwunden. Und das ist...
Das mit der Einsamkeit, das ist, kann ich nachvollziehen so. Und jetzt ist es sogar so, dass ich das genieße. Also, dass ich das mittlerweile sogar brauche, Zeit wirklich nur mit mir alleine zu verbringen und nicht so unter Menschen zu sein. Also, ich habe wirklich ganz oft mir selber auch immer die Geschichte erzählt, ich wäre ein extrem extrovertierter Mensch und also es waren auch immer, ich war immer in Beziehungen, immer mit Freunden, ich bin immer Menschen um mich rum, ich habe auch immer alle eingeladen und irgendwann, und das ist mir jetzt auch erst in dieser Nüchternheit bewusst geworden, habe ich gemerkt, eigentlich bin ich gar nicht so extrovertiert, ich bin eigentlich eher ein introvertierter Mensch, der sehr viel Ruhe braucht und wenn ich socialize, mache ich das dann auch richtig gerne und ich lade auch gerne mal ein. Aber nicht mehr in diesem Ausmaß, wie ich das früher praktiziert habe. Und eigentlich hat mich das damals total gestresst. Aber ich habe das überhaupt nicht realisiert, weil man ja dann auch getrunken hat, ne? Also dann ist man ja so...
Ja.
Und jetzt denke ich so, nee, ich bin eigentlich doch manchmal gerne für mich allein. Und ich brauche das auch, meine Seele braucht das ungemein, also um abzuschalten und nachzudenken.
Ja, absolut. Ja. Und vielleicht ja auch bei dir das Thema, sich selbst mal an erster Stelle stellen.
Ganz genau. Weil diese Co-Abhängigkeit, die trägt man, also diese Muster sind hartnäckig, die trägt man eben auch, also die habe ich in alle meine Beziehungen mitgetragen. Und die habe ich aber dann irgendwann auch erkannt und habe ja daraus dann auch Konsequenzen gezogen und bin jetzt wirklich glücklich, alleine.
Ja.
Super. Und also getrennt erziehende Mama und weiß auch, das ist sowas, was ich immer auf dem Schirm behalten muss. So. Also das habe ich immer auch so im Hinterkopf, ne? So, dass ich dazu neige, eben in diese Muster reinzutappen. So.
Ja, das Schöne ist ja, wenn man nüchtern ist, dass man klar ist, aufmerksam mehr.
Genau.
Na, immer. Ist man auch nicht aufmerksam. Also, ja.
Aber doch, ich glaube, ich bin dadurch, dass man sich mit sich selbst ja wieder ein bisschen, also mehr verbunden fühlt einfach. Ja. Und ich sofort realisiere, also jetzt merke, wie geht's mir gerade, was habe ich gerade für ein Bedürfnis, was brauche ich jetzt gerade, ne? Was ist gerade eigentlich los, warum bist du gerade so abgefuckt oder warum hast du so schlechte Laune oder was ist jetzt gerade, ne? Oder mein Körper, also dass ich auch mehr auf meinen Körper höre. Einfach, ich habe vorher den Körper ja auch voll, du Du betäubst den ja, wenn du trinkst, ne? Und das ist auch wirklich so, das hatte so einen krassen Effekt, dass ich wirklich ganz, ganz, ganz genau spüre, was ist gerade los, weil mein Körper sagt mir das. Der sagt mir sofort, ah, Betty, Vorsicht, fahr mal einen Gang runter, ne? Oder mach mal eine Runde Yoga oder, und das, man ist einfach, man hat so wieder so einen direkten Draht zu sich selbst.
Ja.
Und das, diese Kommunikation läuft einfach wieder flüssiger, man hört wieder mehr zu. Und mein Körper und meine Seele danken es mir. Also ich merke das, die finden es gut.
Ja, mein Körper, meine Seele finden das auch gut. Ich unterschreibe das. Ja. Und gleichzeitig kann es teilweise auch, finde ich, herausfordernd sein, sich dann, also bei mir war es so, ich war früher so irgendwie, glaube ich, die alle so ein bisschen unterhalten und bespaßt hat. Also so wuselig und überall rumgerannt und hier ein Witz und da getanzt und irgendwie so ein bisschen den Clown gemacht und keine Ahnung, halt so ein bisschen überdreht und alles. Ich meine, das bin ich heute auch noch, aber zum Teil, das bin auch einfach ich, aber irgendwie so die Verantwortung für die Stimmung zu tragen innerhalb einer Gruppe und ja, so, weißt du, was ich meine? Und das ist, ich kann das nimmer. So, und das ist zum Teil schon auch herausfordernd gewesen, weil ich irgendwie nicht mehr so ganz wusste, wer ich bin auch. Ich habe irgendwie gemerkt, ich kann das nicht mehr und mittlerweile bin ich so, ja, okay, ich muss es auch nicht. Ich bin auch einfach manchmal schüchtern oder leise und es ist auch total okay, wenn ich nicht rede oder einfach mal zuhöre und so. Aber das war schon auch ein kleiner Weg dorthin. Ja. Also,
ja, also man entdeckt sich wirklich nochmal ganz neu so, ne? Also ich habe so das, also mein Gefühl ist wirklich, dass ich Dinge auch jetzt erst über mich herausgefunden habe, die mir vorher nie bewusst waren. Also die ich, oder wo ich mir immer eine andere Geschichte dazu erzählt habe. So bist du halt so, ne? Ja. Oder so eine Rolle, weil man vielleicht eben auch durch das Verhalten, was man eben gezeigt hat, in bestimmte Rollen gerutscht ist. Auch in so Gruppen, in Freundschaften, ne? In Beziehungen, und das ist so schön, mit dieser Nüchternheit kommt so, so viel Klarheit und Erkenntnis. Wenn man sich traut, da hinzugucken, ist das ein unglaublicher Zugewinn und so eine Bereicherung. Und also wirklich, das gibt mir so viel Trost und also auch Kraft einfach, dass ich weiß, also ich habe so viel erlebt und so viele harte Momente gehabt. Und ich schaffe das, ich kriege das hin. Und das Leben meint es ja eigentlich gut mit mir.
Oh, so schön.
Ja, also das hat nochmal so meinen Optimismus, der eigentlich wirklich von Kindheit an in mir angelegt ist und der phasenweise auch wirklich weg war, wo ich wirklich ich war phasenweise wirklich einfach traurig. Traurig, müde, erschöpft, unglücklich. War ein unglücklicher Mensch phasenweise über Jahre und das bin ich nicht mehr. Also das, jetzt bin ich einfach wieder da und denk so, ja, life.
Oh, das ist so toll.
Ja.
Auf was, wenn du es nochmal so zusammenfassen möchtest, auf was bist du am meisten stolz auf dich?
Also was ich, das ist was mich so durchs ganze Leben eigentlich immer begleitet hat, ist so dieses, wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich nach Hilfe.
Mhm.
Das habe ich immer gemacht. In den schlimmsten Momenten, wo es mir wirklich schlecht ging, habe ich nach Hilfe gefragt.
Ja.
Also das fiel mir nicht leicht. Also es war immer auch eine Überwindung, aber ich habe das trotzdem immer irgendwie hingekriegt und habe gesagt, hier, ich brauche jetzt hier mal kurz irgendwie anderen Input oder eine Beratung oder Medikamente oder keine Ahnung was, irgendwie. Oder ein Gespräch oder irgendwas so. Also das, aber ich habe letzten Endes habe ich es immer hingekriegt, mir doch Hilfe zu holen oder eben mich zu informieren, Bücher zu lesen oder irgendwie mir Input zu holen, um irgendwie das zu verstehen, was da gerade mit mir passiert. Mhm. Also ich glaube, darauf bin ich so am meisten stolz, dass ich das immer geschafft habe und ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, weil wer die Hand ausstreckt, der kriegt meistens auch eine hingehalten oder andersrum, keine Ahnung. Also man bekommt Hilfe, wenn man danach fragt.
So. Ja.
Das geht.
Wundervoll, wunderschön. Hey Betty, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und dein Vertrauen. Und Dankeschön. Vielen Dank, dass du hier warst im Podcast. Wirklich, bedeutet mir die Welt. Es war wirklich ein so schönes Gespräch.
Ich danke dir, Linda, für die Gelegenheit, meine Geschichte zu teilen. Das war, tat auch wirklich gut.
Das Dankeschön. Freut mich. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Ciao.